zu gestalten. Meistens sind es Grenzen, die Probleme bereiten. Und so ist es schon seit ewigen Zeiten. Das meiste alle haben ein Päckchen zu tragen. Hoffen noch bessere Tage, gehen über Bäche und Pfade. Aber die Angst hat die Hosen an. Sie baut eine Grenze zwischen dir und dem gelobten Land. Eine Wende bekommt nur wer an ein Ende noch nicht denkt. Wer die Grenzen akzeptiert, der ist grenzenlos beschränkt. Diese Mauern haben Risse, sind einsturzgefährdet. So dass dein Glück nur einen Steinwurf entfernt. Die Richtung Sonne, sonst auf der Form im Kellerland. Schau dich raus und schau mal über den Tellerrand. Ha, ist so.
Hallo, welcome. Bienvenue, willkommen, Salam alaikum und weitere 180 Sprachen und dreimal so viele Dialekte. Hier ist die Sendung Grenzenlos vom September, 20. September 20. Hier die Sendung zu einem anderen Zeitpunkt hört, dann ist es eine Wiederholungssendung. Hier ein kurzer, unvollständiger Überblick. Es wird geben ein Beitrag zum Internationalismus, Solidarität mit den Textilarbeitern in Bangladesch, dann ein Beitrag vom Roma-Büro in Freiburg, eine Rede gegen die AfD von den Oma gegen rechts, eine Stellungnahme zur aktuellen Lage auf Moria Lesbos von Karl Kopp, dann ein Beitrag zu den sozialen Grundrechten, dann eine Rede im Bundestag zur aktuellen Lage um die Forderung, alle Lager evakuieren, legale Fluchtwege schaffen, globale Bewegungsfreiheit für alle zu unterstützen. Gab es übrigens gestern eine sehr gute öffentliche Aktion wieder von Seebrücke Mannheim. Dann noch ein Beitrag eines Bundestagsabgeordneten zur Aktualität und Gefährlichkeit der faschistischen Netzwerke in Polizei und Bundeswehr. Und nicht zuletzt die Audio-Doku der diesjährigen Lechleiter-Gedenkfeier. Soweit der Überblick und jetzt geht's los.
Was kannst du über die Arbeitsbedingungen bei Dragons Wetter in Dakar sagen?
Ja, das ist eine sehr große Fabrik. Dragons Wetter, da arbeiten oder haben bis zu 6000 Menschen gearbeitet. Das befindet sich auch in einem großen Hochhaus, die Fabrik. Die Dragons Wetter Fabrik gehört ja zu einer Dragon Group. Und zur Dragon Group gehören zwei Fabriken und diese zwei Fabriken sind ebenfalls in diesem Hochhaus mitten in Dakar, in der Hauptstadt von Bangladesch. Und grundsätzlich sind es relativ prekäre Arbeitsbedingungen, auch aufgrund der Arbeitsverträge, die halt relativ kurzfristig immer vergeben werden für kurze Zeiträume. Und eigentlich laut Gesetz steht den Arbeiterinnen nun auch eine Entschädigungszahlung zu nach der Kündigung und die wird ihnen leider auch enthalten. Und darum kämpfen sie jetzt, dass sie die halt ausgezahlt bekommen.
Kannst du ein bisschen was zur Lohnhöhe etc. sagen?
Nein, darüber habe ich jetzt gerade keine Information. aber viel ist es nicht. Ich war in Sri Lanka und habe da auch mit mehreren gesprochen. Und da bewegte sich das um die 80 bis 100 Euro im Monat.
Wie ist die aktuelle Lage jetzt für die Entlassenen?
Ja, es ist halt ziemlich schlimm, weil sie keine Einnahmen haben. Und es sind auch nur wenige, die es sich überhaupt leisten können, die Zeit damit zu verbringen, zu protestieren. Ein Großteil ist damit beschäftigt, sich anderweitig irgendwie um Lebensunterhalt zu kümmern. Deswegen sind auf den Straßen auch meistens nur einige hundert, obwohl es ja eigentlich mehrere tausend betrifft. Und ja, es ist sehr prekär und angespannt für die Leute. Und deswegen ist auch wichtig, also auch weil die Löhne so niedrig sind, hängen sie davon ab, dass die Überstunden bezahlt werden. Und genau diese Überstunden werden ihnen jetzt enthalten und werden nicht ausgezahlt. Und darum kämpfen sie.
Dragon Sweater rechtfertigt die Entlassung mit Umsatzeinbußen aufgrund der Corona-Pandemie. Hat Dragon Sweater also eigentlich gar keine andere Wahl gehabt?
Ja, also einerseits gab es Umsatzeinbußen, aber andererseits wurden auch seitens der Regierung extra den Fabrikbesitzern Gelder ausgezahlt, damit die Löhne auch weiterhin gezahlt werden können. Und diese Gelder werden jetzt den Arbeiterinnen auch vorenthalten. Genau mit dem Argument auch, dass man halt das Geld benötigt für andere Dinge, für Investitionen. Aber darum geht es halt auch. Die Regierung hat den Fabriken extra Geld gegeben und dieses Geld wurde aber nicht den Arbeiterinnen ausgezahlt.
In Freiburg gab es Protest vor New Yorker, nun vor Lidl. Welche Möglichkeiten hätten denn diese Unternehmen, um die Lage der ArbeiterInnen in Dakar zu verbessern?
Also New Yorker hat ja bestätigt, dass sie noch im Jahr 2019 entsprechend Aufträge erteilt haben an die Fabrik, für sie zu produzieren. Und Lidl ebenso. Also bei Lidl geht das sogar aus dem Geschäftsbericht direkt hervor von Dragon Sweater, dass Lidl auch 2019 noch große Mengen bezogen hat aus der Fabrik. Möglichkeiten haben sie natürlich durch den ökonomischen Druck. Also wenn Lidl und New Yorker bekannt machen würden, dass sie keine Aufträge mehr erteilen an Dragon Sweater, dann setzt das natürlich Dragon Sweater unter Druck, entsprechend darauf zu reagieren. Und das erwarten wir auch von Lidl und New Yorker, dass sie da öffentlich bekannt geben, dass sie keine weiteren Bestellungen tätigen werden bei der Dragon Group, solange die Löhne nicht vollständig ausgezahlt wurden.
Teilweise gäbe es ja auch die Möglichkeit, so habe ich zumindest die Diskussion beim Lieferkettengesetz verstanden, dass Aufträge, die erteilt wurden, auch gezahlt werden, trotz Corona-Krise. Da hat man wohl teilweise von deutscher Seite dann einfach, obwohl die Aufträge schon erteilt wurden, nicht mehr den dortigen Fabriken gezahlt. Das wäre vielleicht auch eine Möglichkeit, die Praxis zu ändern, oder?
Ja, also das hat auf jeden Fall die Firma zusätzlich unter Druck gestellt, aber deswegen hat ja die Regierung dann als Ausgleich sozusagen die Zahlungen ersetzt und eigentlich die Fabrik noch aufgefordert, entsprechend die Löhne auszuzahlen.
Gab es denn Reaktionen auf die internationalen Proteste?
Ja, auf jeden Fall. Also einerseits seitens der Arbeiterinnen vor Ort, die wurde zur Kenntnis genommen. Wir sind ja eng vernetzt mit der Gewerkschaft, in der der Großteil der Arbeiterinnen organisiert ist, die Garment Workers Trade Union Center. Es wurde in der Presse, selbst in Dakar, wurde auch darüber berichtet, in Zeitungen über die internationale Vernetzung. Und da wurde die internationale Vernetzung aber auch eher als Gefahr für die Textilindustrie in Bangladesch dargestellt, was einerseits etwas lächerlich ist, aber andererseits auch zeigt, dass das ein effektiver Weg sein kann.
Was nochmal zusammengefasst wären eure Forderungen an Dragon Sweater?
Die Hauptforderung ist, dass die ausstehenden Löhne und auch die Entschädigungszahlungen ausgezahlt werden. Entschädigungszahlungen, die ihnen durch die Kündigungen zustehen. Und eine weitere Forderung wäre dann, dass sie wieder eingestellt werden bei Dragon Sweater. Also sie sind ja immer noch gekündigt und teilweise wurden sie jetzt durch andere Arbeiterinnen ersetzt. Also der Betrieb läuft auch wieder bei Dragon Sweater, aber noch nicht auf Hochbetrieb, also noch nicht so wie vor Corona. Aber eine Forderung, also die primäre Forderung ist, dass die ausstehenden Löhne gezahlt werden und eine zweite Forderung ist, dass die Arbeiterinnen wieder eingestellt werden.
Und die Forderung an Lidl, Walmart und New Yorker?
Dass diese Dragon Sweater auf so eine sogenannte schwarze Liste setzen, solange die Löhne nicht ausgezahlt wurden und das öffentlich.
Abschließend, wie wollt ihr als internationale Vernetzung weitermachen?
Ja, wir sind ja noch mittendrin in einem globalen Aktionsmonat, wo wir uns solidarisch zeigen mit diversen Aktionen weltweit, mit den Arbeiterinnen bei Dragon Sweater. Wenn der vorbei ist, werden wir dann gemeinsam mit der Gewerkschaft besprechen, also mit der Gewerkschaft vor Ort in Dakar, wie wir weitermachen wollen. Aber aktuell sieht es so aus, als wenn es sich weiter zuspitzen wird, der Konflikt. Und wir sind auch stehen weiterhin im Austausch mit New Yorker und Lidl und wir überlegen dann auch vermehrt, Arbeiterinnen in Deutschland selbst mit ins Boot zu holen um dann gemeinsam die Sache weiter zu eskalieren.
Das sagt Mo von der FAU Hamburg. Er engagiert sich in der internationalen Solidaritätsarbeit für die Dragon-Sweater-Arbeiterin in Dakar. Im März wurden die Mehrheit der 6.000 Textilarbeiter in der Fabrik ohne Abfindung und ohne Auszahlung der ausstehenden Löhne gekündigt. Die Arbeiterinnen protestierten seit Monaten gegen ihre Entlassung und fordern die Auszahlung der ihnen rechtmäßig zustehenden Löhne. Dragon Sweater produziert für New Yorker Walmart und Lidl. Vor dem Lidl an der Basler Straße in Freiburg findet eine Solidaritätskundgebung mit den Arbeiterinnen statt.
So, am Anfang möchte ich noch allen jüdischen Bewohnern der Region und überall, wo die Sendung gehört wird, ein frohes, glückliches, gesundes und vor allem friedfertiges neues Jahr wünschen. Am letzten Freitag war der jüdische Neujahrstag, Rosche Zone, 5789, Sanatoma. Nun weiter mit ein paar Takten Musik und dann der nächste Beitrag. Fatoumata Diawara und Roberto Fonseca Connection.
Und jetzt haben wir tatsächlich noch Thomas Weil vom Roma-Büro hier in der Leitung. Hallo, guten Morgen erstmal, Thomas.
Guten Morgen.
Schön, dass das noch so spontan klappt. Es gab ja ein kleines Sommerfest und auch zum 10-jährigen Bestehen ein kleines Fest am Wochenende im Roma-Büro. Und jetzt gibt es auch eine Ausstellung mit ganz vielen Plakaten, Veranstaltungen, die in den letzten 10 Jahren vom Roma-Büro gemacht wurden. Zum Beispiel Advent der Migranten, dem Sommerjugendcamp. Kannst du zu dem Sommerjugendcamp ein paar Worte sagen?
Sommerjugendcamp ist unter den Roma und auch anderen Jugendlichen, afghanischen, syrischen, mittlerweile Kult. Die melden sich schon nach dem letzten wieder an fürs nächste. Es ist 2 Wochen lang an die Ostsee fahren, zusammen in einem Ferienlager und einfach gute, schöne Erlebnisse haben, was ein Grundstock für die Mühen des Tages sind. Gemeinschaft erleben, Demokratie untereinander pflegen und nicht wer der Stärkere ist. Ja, das ist ein Format, was sehr viel Freude macht, aber auch anstrengend ist.
Ich hatte an einer der Wände, die ja so eine Collage ist, entlang des Lebens des Vereins mit Plakaten, Flugblättern, Arbeitsplätzen, Fotos, Karikaturen etc. auch noch gesehen, dass als Reaktion auf das eines der Sommercamps eine Hasstirade im Internet kam. Kannst du dazu noch was sagen?
Ja, das war der... auf den Sommercamps haben wir etwa 8 Filme gedreht. Und der allererste Film, der hat, das war 2011, einen Hass hervorgerufen. Etwa 2000 unterköpft sie in die Wagenpresse, bringt sie um und unglaublicher Dichte und Härte zu einer Zeit, wo allgemein noch überhaupt nicht darüber gesprochen wurde. Also wir haben daraufhin auch eine Veranstaltung gemacht, Hate Speech. Das war etwa 2-3 Jahre zu früh, aber es deutete sich damals schon an, was überhaupt an Hetze möglich ist.
Des Weiteren fand ich sehr eindrücklich, wenn Kinder malen Bilder von Abschiebung. Wie kamst du denn zu diesem Projekt?
Das ist ein ständiges Thema, mit dem die Familien und die Kinder leben müssen. Und das zu malen und in Form zu bekommen, darüber zu reden, ist die beste Verarbeitung und auch Möglichkeit, damit widerständig zu werden. Es sind in der Ausstellung sehr viel Malbilder und Zeichenbilder. Das ist so für das Alter zwischen 8 und 12, 13 das prägnanteste und am meisten durcharbeitbare Medium für das Alter. Und da sind sehr viel starke Sachen dabei.
Die Ausstellung ist öffentlich zugänglich und begleitet wird mit einer Führung. Am besten meldet man sich bei dir in Gruppen, richtig?
Ja, das wäre das Beste. Entweder über die Adresse romabüro-freiburg@t-online.de oder über die Telefonnummer, was man auf der Homepage finden kann. Ja. Was noch zu der Ausstellung zu sagen ist, es ist keine reflektierend auf die allgemeine Entwicklung, sondern die Ausstellung hat mehr einen Schwerpunkt darauf, wer die Menschen, die Einzelnen sind, die Individuen, die, wie sie sich entwickelt haben. Also vor 10 Jahren waren viele der Kinder, Jugendliche 10, 12. Heute sind sie 20, haben 2, 3 Kinder, sind verheiratet, haben festen Beruf. Also diese Entwicklung, die kann man in den vielen Fotos, Kritzeleien und so weiter finden. Nicht so sehr die allgemeingesellschaftliche Reflexion.
Dann danke ich dir, Thomas, für diese spontane Ankündigung und wünsche dir noch einen schönen Tag.
Ich möchte Ergänzung die Information geben. Hier in Mannheim im Home of Care gibt es eine Preisverleihung. Das Ehrenpreis ist heute. Letzte Woche wurde im Zeitraum Exit in Lumbich in der Hafenstraße 68 eine Ausstellung eröffnet, die bis zum 10. Oktober dauern wird. Die genauen Tage, wann sie geöffnet ist, könnt ihr finden auf der Webseite von Zeitraum Exit oder auf der Webseite von Momnoclea. Opfer rassistischer Gewalttaten, die Angehörigen. Ausstellung von Jasper Kettner und Ibrahim Arslan. So, aber nur noch ein paar Takte Musik und dann der nächste Beitrag. Eine Rede bei einer Aktion gegen die AfD in Freudenheim.
Allez, je vais rentrer dans l'allée. Allez, installez-le.
K7-Club, Zaidi El-Batni, Malik Yamalik. Von mir mit der Motivation gespielt gegen den derzeit gefährlichsten Rassismus aller Rassismen, vor allem von den völkischen Faschistoiden, Hetze gegen den Islam und Hetze gegen Muslime.
Im Deutschen Bundestag reißen Kriegsflaggen, geschwenkt von Neonazis, die schon im Vorfeld der Demonstration innerhalb ihrer Netzwerke kommunizierten, dass sie den Reichstag stürmen wollten. Sie hatten es einfach, denn zu der Großdemo in Berlin rief auch die AfD auf. Genau die Partei, die jetzt hier in Freudenheim in der Kulturhalle sitzt und seit Jahren die geistige Brandstiftung betreibt, die in immer explosivem Ausmaß in sichtbaren Flammen aufgeht. Jetzt also mit den Bildern von Reichskriegsflaggen auf den Stufen zum Bundestag. Vor 6 Monaten mit mitten aus dem Leben gerissenen Menschen in Hanau, deren Hinterbliebene auch heute noch fordern, angemessene Erinnerung, lückenlose Aufklärung, politische Konsequenzen. Davor war Halle, davor war NSU, davor war noch so viel mehr. dazwischen immer wieder Drohbriefe und bekannt gewordene Todeslisten auf mindestens einer von denen auch Walter Lübcke stand, der auf seiner eigenen Terrasse von einem Anhänger der AfD per Kopfschuss ermordet wurde. So viele bedauerliche Einzelfälle, dass mir jedes Mal die Galle hochkommt, wenn diese Partei der geistigen Brandstiftung, der parlamentarische Arm des Rechtsterrorismus, bei uns immer noch eine Plattform bekommt, von der sie ihren Hass predigen kann. Nun sitzen sie wieder hier, mitten unter uns, dieses Mal in Form von Weigel, Hess und Bernhard, bekommen wieder einmal eine Bühne und halten einen Bürgerdialog, diesmal als geschlossene Veranstaltung. Als wir Omas gegen Rechts-Rhein-Neckar uns das erste Mal hier fanden, hatten sie noch den Mut, die Veranstaltung als öffentlich zu deklarieren. Also bestanden wir darauf, hineingelassen zu werden. Wer dabei war, konnte vielleicht auch, wie wir an diesem Tag, Gewalt durch AfD-Anhänger an Gegendemonstrantinnen beobachten. Oder hörte die Beschimpfungen, die wir in der Halle von AfD-Anhängern erfuhren. Kein Wunder, dass deutsche Männer in Thailand Frauen kaufen müssen bei so Weibern wie euch. Und ihr gehört ins Straflager nach Sibirien, brüllt einer mich und ein paar andere Frauen damals an. Wegen einem kleinen Aufkleber am Pulli der Frau, die schräg hinter mir sitzt. Und auf dem Aufkleber steht: Nazis raus. Jetzt schließen sie sich ein. Sie wissen, dass wir mehr sind. Haben Angst, dass wir wieder fast die Hälfte der Halle besetzen, wenn sie uns reinlassen müssen. Sie wissen, dass sie entlarvt sind als geistige Brandstifter des Rechtsterrorismus. Die versuchen, jede Bewegung zu untergraben, egal welches populistische Thema gerade passt, um eine große Menge Menschen zu erreichen. Spätestens die Reichskriegsflaggen auf den Treppen des Deutschen Bundestags sollten uns klar machen, welche Agenda diese Partei verfolgt. Sie werden letztendlich die politische Verantwortung von sich weisen, aber wir stehen hier geschlossen und klagen sie an, öffentlich, und zwar in einer wehrhaften Demokratie und nicht in einer Diktatur, wie ihre Reichskriegsflaggen schwenkenden Neonazi-Anhänger, die versuchten, den Reichstag zu stürmen, behaupten. Als wir Omas gegen Rechts-Rhein-Neckar uns hier das erste Mal zusammenfanden, saßen wir mitten in der Halle. Und ich weiß noch gut, was wir alle gemeinsam gerufen haben. Erinnert sich irgendwer, der sonst noch dabei war?
Nazis raus! Nazis raus! Nazis raus!
Jetzt stehen wir draußen! Man will uns dringlich hören, denn wir stören! Aber dann müssen wir halt noch lauter sein, immer wieder, bis die AfD auch bei uns keine Bühne mehr bekommt. Seid ihr soweit? Nazis raus!
Nazis raus! Nazis raus!
C'est la nuit, et nous avons petit qui m'en souviennent. La joie est toujours à peine à peine. Je demeure où le vent Mirabeau coule la Seine. Vienne la nuit, sonne l'heure, les jours s'en vont. Je demeure.
Paris se veille, Blandine, Blandine Beaujour en Van Cleve. Le pont Mirabeau.
Wir sind verbunden mit Tobias Pflüger. Er ist Bundestagsabgeordneter für den Wahlkreis Freiburg und bei der Linksfraktion tätig sowie Mitglied im Verteidigungsausschuss. Hallo Tobias, schön, dass es geklappt hat.
Ja, hallo, grüß dich.
Und zwar überschlagen sich ja zurzeit die Ereignisse, was die Thematik rechte Strukturen bei Polizei und Bundeswehr angeht. Seit ein bis zwei Wochen werden irgendwie fast täglich neue Fälle bekannt. Kannst du uns Klarheit darüber verschaffen, was in letzter Zeit so passiert ist?
Im Grunde genommen werden Stück für Stück öffentlich das, was wir wussten oder ahnten, im Bereich quasi verschiedenster Polizei- und Bundeswehrstrukturen gibt es offensichtlich Netzwerke, rechte Netzwerke, neonazistische Netzwerke, die bis hin zu dem Punkt gehen, dass Waffen gesammelt oder quasi abgezweigt werden. Der Fall jetzt, der frischste, ist umfangreiche Chats, die es innerhalb von Polizisten in Nordrhein-Westfalen gibt. Der dortige Innenminister Reul zeigt sich überrascht und leugnet aber erstmals nicht mehr, dass es tatsächlich quasi Netzwerke gibt. Ich selber war und bin relativ intensiv befasst mit dem Kommandorecht durchsetzt, ist von quasi rechten Akteuren. Und eine der Schlussfolgerungen war ja dann die sogenannte zweite Kompanie des Kommandospezialkräfte, dass die Ministerin Kramp-Karrenbauer das aufgelöst hat. Das Problem ist ein grundlegenderes, dass offensichtlich im Bereich quasi Uniformierter eine spezifische Affinität vorhanden ist Richtung Rechts und auch rechtsextremen Agieren und über Jahre hinweg quasi die jeweils politisch Verantwortlichen das runtergespielt haben oder sich überrascht gezeigt haben. Wir haben das im Ausschuss live erlebt, wie praktisch bis zum Ende des letzten Jahres immer so getan wurde, als ob das nicht so sei. Man hat dann im Verteidigungsausschuss zu Beginn des Jahres gedreht und gemerkt, dass das tatsächlich ernst zu nehmen ist. Und ich vermute, es wird jetzt Stück für Stück so sein, dass quasi die verschiedenen Innenminister da sich auch etwas anders äußern wie bisher. Ich würde mal den Herrn Strobel noch ausnehmen, weil der ja ein besonders hartnäckiger quasi Polizeigrundsatzverteidiger ist und da überhaupt keine Probleme sieht. Das, die letzten Interviews waren ja wieder völlig hanebüchen von seiner Seite aus. Wir müssen uns aber damit beschäftigen, dass es da eine spezifisches Problem gibt, dass natürlich genau diese uniformierten Bereiche, nämlich Bundeswehr, Polizei, aber auch sogenannte Sicherheitsvereine oder Sicherheitsfirmen, dass die besonders quasi Rechte und Rechtsextreme anziehen. Das ist eine innere Logik. Weil quasi das natürlich zum Beispiel bei der Bundeswehr nach Befehl und Gehorsam läuft, weil man da auch Zugang zu Waffen hat und so weiter. Und insofern, wenn jetzt so getan wird, wir sind total überrascht darüber und wir wissen nicht richtig, wie wir damit umgehen sollen. Und es wird jetzt zum Beispiel im Bereich der Bundeswehr sehr genau überlegt, wie man die Einstellungsvoraussetzungen ändern kann. In dem Kontext stellte sich dann einfach raus, dass man bei den bisherigen Einstellungs- und Sicherheitsüberprüfungen gar nicht quasi in die Richtung abgefragt hat, ob Leute quasi da einschlägig politisch sich äußern oder aktiv sind. Ich glaube, wir haben hier ein sehr grundsätzliches Problem. Und wir sehen halt, dass im Bereich Bundeswehr und Polizei sich solche rechten Netzwerke gebildet haben und die auch sich sehr intensiv austauschen. Wir haben diese ganzen Strukturen um diesen Verein Unitor oder wir haben diese Strukturen mit den verschiedenen Chatgruppen, Stichwort Nordkreuz. Und im Grunde genommen ist es so, dass es einfach ein sehr, sehr grundsätzliches, systemisches Problem ist, was gerade diese uniformierten Kreise da haben.
Du hast uns ja im Juli schon zu ähnlicher Thematik auch ein Interview gegeben. Und damals war, ich glaube, nur Frau Esken die Einzige, die irgendwie von einem strukturellen Problem gesprochen hatte und hat da auch innerparteilich auf Kritik gestoßen. Die Fälle haben sich ja bis jetzt auch nochmal gehäuft und zugespitzt. Ist jetzt auch ein Umdenken spürbar, auch bundesweit, weil Horst Seehofer hat zum Beispiel auch irgendwie sich geweigert, strukturelle Probleme, was auch Rassismus angeht, in den Sicherheitsbehörden nachzugehen und es wissenschaftlich aufzuarbeiten. Genau, hat sich da jetzt ein Umdenken eingeschlichen oder hat es immer noch geläutet?
Meine Analyse ist die, dass die Tonlage im Umgang sich geändert hat. Inwieweit man quasi das quasi realisiert oder auch zur Kenntnis nimmt, dass es ernsthafte strukturelle Probleme sind, bezweifle ich nach wie vor. Es ist so, dass zum Beispiel ja Horst Seehofer diese Studie verweigert, quasi auf quasi gewalttätiges und rassistisches Agieren innerhalb der Polizei und einfach so tut, als ob das quasi einfach nicht sein kann, was nicht sein darf. Es ist aber so offensichtlich und es ist ja inzwischen sogar so, dass quasi aus Reihen der Polizei welche sagen, sie wollen das. Wir haben ein richtiges Problem, auch innerhalb dieser jeweiligen Strukturen, sowohl bei der Bundeswehr als auch bei der Polizei, dass zum Beispiel Akteure, die das nicht wollen, aber in einem Gesamtsystem drin sind, das ihnen das unglaublich schwer macht, sowas zu thematisieren. Zum Beispiel ist es so, dass wenn quasi ein Polizist entsprechend quasi auffällig geworden ist, hat er die Möglichkeit, beim gesamten Verfahren am Bell mit dabei zu sein. Und dann ist es natürlich so, dass quasi Aussage gegen Aussage innerhalb der Polizei läuft und da ein enormer Chorgeist natürlich vorhanden ist, gegen Kollegen agiert man quasi nicht. Ein ähnliches Phänomen haben wir innerhalb der Bundeswehr. Wir haben ja diese berühmte Situation gehabt mit dieser Feier, mit diesem Schweinskopf und mit diesem Hitlergruß. Und es waren halt einfach abgestimmte Aussagen, die es dann gegeben hat unter den Teilnehmenden. Und bis heute sind nach meinem Wissen quasi erst zwei dazu bereit, es konkret auch zu benennen, was da passiert ist. Man sagt einfach nicht gegeneinander aus, weil man quasi engstens miteinander zusammenarbeitet. Und das ist ein ganz wesentliches, auch strukturelles Problem. Und deshalb ist diese unabhängige Stelle, an die solche rassistischen, gewaltagierenden Aktionen gemeldet werden können und die dann einen berät dabei, natürlich ganz, ganz wesentlich. Und es muss eine völlig unabhängige Stelle sein, bei der Polizei, von der Polizei unabhängig und bei der Bundeswehr auch von der Bundeswehr unabhängig, außerhalb sämtlicher Befehlsstrukturen, weil es ist völlig klar, dass ansonsten passieren quasi solche Meldungen nicht. Wir haben jetzt die Situation, dass immer wieder, also bei uns zum Beispiel, einzelne Informationen aus dem Bereich der Bundeswehr aufschlagen. Aber das Problem wird logischerweise nicht strukturell angegangen. Und deshalb glaube ich, was wir im Moment machen können, ist quasi weiter öffentlich machen, was es da jeweils gibt. Aber gleichzeitig ist völlig klar, dass ja, es ist ein grundsätzliches Problem uniformierter und dass in diesem Bereich jetzt welche gibt, die besonders eine Affinität nach rechts haben, ist offensichtlich. Ich will vielleicht noch auf einen Punkt hinweisen, der mir sehr wichtig ist. Es sind ja ziemlich viele Waffen verschwunden, in Anführungszeichen, bei der Bundeswehr. Und es zeigt sich, dass es sehr viele bewaffnete rechte Akteure inzwischen gibt. Und zum Beispiel dieser KSK-Soldat, der auch in Essen Devolutionalien bei sich hatte, eindeutig zu denjenigen gehört, die sich im rechten Bereich dort bewaffnen. Und das ist einfach ein unglaublich gefährlicher Bereich. Ich sage nur Stichwort Hanau, Stichwort Halle, dass sich Rechte bewaffnen. Und das muss die Bundeswehr, das muss die Polizei sehr viel ernster nehmen, als das bisher der Fall ist. Und also da müssen wir natürlich von außen enormen Druck machen.
Da ist ja vor kurzem auch ein sogenannter rechter Aktivist. Es gab eine Hausdurchsuchung bei so einem sogenannten Aktivisten, der etwa 250 scharfe Schusswaffen forderte in Niedersachsen. Kannst du da was dazu sagen?
Ja, das ist halt ein weiterer Fall, dass praktisch innerhalb der rechten Szene, in dem Fall ging es die, das Richtige wäre, dass man die Fälle schon gar nicht mehr zum Teil auseinanderhalten kann. Meines Wissens ging es um diese sogenannte besondere Aufbauorganisation, so nennt die sich quasi im Bereich. Und da ist so, dass die, dass dieser Typ enorme Waffen bei sich gehortet hatte. das zentrale Problem ist. Ich meine, die haben alle möglichen Untersuchungen und so weiter jetzt gemacht. Ich befürchte, dass man, also wenn zum Beispiel jetzt das die hessische Polizei macht, ist die halt einfach als Akteur nicht sehr glaubhaft, weil im Bereich der hessischen Polizei selbst ja diese ganzen, aus diesem Bereich ja offensichtlich diese Nachrichten NSU 2.0 an Anwältinnen und verschiedene linke Politikerinnen und so weiter gelaufen sind. Insofern ist das quasi ein weiterer Fall. Und ich meine, ich finde immer diese Äußerung der entsprechenden Innenminister, also Peter Beuth in Hessen und Harald Reul in Nordrhein-Westfalen, interessant, dass die jeweils sagen, oh, sie sind überrascht quasi, wie tiefgehend das Ganze ist. Ich bin da gar nicht überrascht, sondern das ist quasi, zieht sich ja entsprechend durch. Und insofern ist es gut, wenn es da jetzt entsprechendes Beweismaterial bei einzelnen Rechten gesichert wird. Aber ich glaube, dass das Problem ein viel, viel umfangreicheres ist, als man das bisher glaubt.
Es klang ja vorher auch schon danach, aber kannst du das nochmal bestätigen? Sie ist richtig, dass du Maßnahmen, wie jetzt Herbert Reul, der Innenminister von Nordrhein-Westfalen, ins Leben rufen will, dass du sie für ineffektiv haltest. Also er will jetzt einen Sonderbeauftragten für rechtsextremistische Tendenzen in der NRW-Polizei berufen und stellt dazu Herr Uwe Reichel-Offermann ein, der wiederum aber Leiter des Ministeriats im Innenministerium ist, sowie stellvertretender Leiter des Verfassungsschutzes in NRW. Da hätten wir ja quasi Polizei ermittelt gegen Polizei, das Problem.
Das bleibt das gleiche strukturelle Problem.
Ja.
Wir haben zum Beispiel relativ umfangreiche Untersuchungen für diese Gewaltbereitschaft und rassistisches Agieren von Polizisten durch den Bochumer Professor Tobias Singelstein. Und das wäre zum Beispiel eine Untersuchung oder quasi ein Akteur von außen, also der eindeutig quasi nicht abhängig ist und nicht in irgendwelchen Strukturen drin ist. Und insofern wäre zum Beispiel, wenn man quasi Experten benennt, ganz, ganz wesentlich, dass es jemand von außen ist. Und das ist bisher nach wie vor nicht gewünscht. Und das ist einfach die zentrale politische Auseinandersetzung. Wir brauchen eine wirklich unabhängige Stelle, bei der diese entsprechenden Vorgänge gemeldet werden können. Und solange das nicht der Fall ist, ist das, was jetzt Reul vorschlägt, ist offensichtlich so, dass er quasi da jetzt Handlungsbedarf sieht. Finde ich schon mal gut, aber das reicht bei weitem nicht, sondern es ist tatsächlich so, dass wir brauchen so eine unabhängige Stelle.
Siehst du da eine Perspektive drin, dass sowas zeitnah passieren wird? Weil klar, Herr Reul geht davon aus, dass es wirklich keine Einzelfälle mehr sind, aber grenzt sich auch von dem Begriff des strukturellen Problems auch klar ab. Wie viele Fälle müssen eigentlich noch passieren, dass von den strukturellen Problemen ausgegangen wird?
Genau, das ist die zentrale Frage. Ich bezweifle, dass wenn man quasi so agiert, wie er das jetzt tut, dass dann tatsächlich quasi an das strukturelle Problem wirklich ernsthaft reingegangen werden kann. Ich meine, es gibt Polizeiwissenschaftler wie den Professor Beer, der sagt, er hofft darauf, dass es mehr Whistleblower gibt, also welche, die quasi die konkreten Vorgänge, die bei Polizei oder Bundeswehr laufen, dass die nach außen gegeben werden, finde ich sehr gut. Aber es ist ja eigentlich unglaublich bezeichnend, dass quasi da innerhalb der klassischen Strukturen das nicht lösbar ist. Deshalb ist diese Forderung einer unabhängigen Stelle eine der zentralsten, die jetzt kommen muss. Ich bezweifle, dass die jeweiligen Landesregierungen, bei denen jetzt solche Fälle aufgeschlagen sind, das ist ja eine Zeitfrage, bis wir solche ähnliche Geschichten auch in Baden-Württemberg haben. Wir haben ja da einen Innenminister, der besonders quasi polizeiaffin ist. Und insofern, ich glaube nicht, dass das im Moment ausreichend ist.
So, danke, Tobias Flieger. Wir sprachen mit ihm über die rechten Strukturen bei Polizei und Bundeswehr, die in letzter Zeit sich wieder gehäuft haben. Tobias Flieger ist Bundesabgeordneter für den Wahlkreis Freiburg bei der Linksfraktion und Mitglied im Verteidigungsausschuss. Danke dir, Tobias.
Danke auch. Bis dann.
So, wir bleiben noch knapp 4 Minuten im Bundestag mit einem weiteren Beitrag zum Thema gegen den Rassismus, der Festung Europa, der dazu führt, zur mörderischen Abschottung und zu jahrelangen menschenunwürdigen Zuständen, wie auf der Insel Moria, auf Lesbos, die Hauptforderungen sind, diese Lager alle zu schließen, legale Fluchtreisemöglichkeiten zu ermöglichen und auch die Lager in Deutschland zu schließen. Dazu gibt es am 1. Oktober in der Veranstaltungsreihe des offenen antifaschistischen Treffen in Mannheim, OAT, im Rahmen der Herbstkampagne Erinnern heißt Kämpfen jetzt, antifaschistische Herbstoffensive, gibt es am 1. Oktober im Jutz einen Vortrag um 19 Uhr mit dem Thema struktureller und institutioneller Rassismus.
Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, in Moria haben wir gesehen, wie Ihr europäisches Projekt der Abschottung, Ihr europäischer Konsens der Verachtung in Flammen aufging. Eine Katastrophe mit Ansage, eine Katastrophe als direkte Folge der Politik, die hier betrieben wird. Die Katastrophe hat sich aber nicht erst Dienstagnacht abgespielt. Sie besteht in den Lagern in Griechenland seit mehr als 5 Jahren. 13.000 Menschen stehen wieder einmal vor dem Nichts. Geflüchtete sind die dritte Nacht in Folge im Freien und mit den Nerven am Ende. Es fehlt an allem. Helferinnen werden von Anwohnerinnen bedroht und angefeindet. Die Polizei rüstet auf und behindert Hilfsorganisationen an ihrer Arbeit. Das ist also die europäische Solidarität. Unerträglich. Seit dem EU-Türkei-Deal, seit es diese Hotspots gibt, sitzen Geflüchtete in solchen Lagern fest. Von Anfang an waren die Zustände jenseits der Menschenwürde. Stundenlang warten auf Essen, zu wenig Schlafplätze, keine Schutzzonen für Frauen und Kinder, katastrophale hygienische Bedingungen. Abdul Karim, ein 26-jähriger, querschnittsgelähmter Syrer, bekam nicht nur keine anständige medizinische Versorgung. Er musste dabei zusehen, wie ihm Ratten die Füße anfraßen. Das ist das europäische Projekt Moria. Und diese Zustände waren und sind politisch doch genauso gewollt, sonst hätte man sie lange ändern können. Und das ist der Skandal. Aber spätestens seit Corona hätte man doch einlenken müssen. Und das haben sie gemacht. Wieder nichts. Es war doch nur eine Frage der Zeit, bis das Virus das Lager erreicht. Eine Frage der Zeit. Und wir hatten 6 Monate Zeit. Viel länger, als wir geglaubt haben. Und sie haben nichts gemacht. 6 Monate und die Menschen nicht rausgeholt, diese Zustände nicht beendet. Schon im März lag von uns ein Antrag vor, doch wenigstens die 5.000 unbegleiteten Minderjährigen aus Moria rauszuholen. Die allermeisten hier in diesem Haus haben damals dagegen gestimmt. Und jetzt nach der Katastrophe lese ich von denselben Abgeordneten Tweets von Betroffenheit und Solidarität geprägt. Ich finde das nur noch heuchlerisch. Ich mache mal einen Vorschlag. Holen Sie doch die Leute raus und twittern Sie dann Ihre Taten und nicht vorher. Und noch was. Wenn die Seebrücke und andere mit Aktionen die 13.000 Stühle vor ihren Büros stellen, dann ist das nicht, um ihnen eine schöne Fotokulisse für ihr Gewissen aufzubauen, sondern eine deutliche Handlungsaufforderung. Und es ist ja nicht so, und auch das haben wir schon gehört, dass niemand helfen will in diesem Land. Über 170 Kommunen stehen doch in Deutschland bereit, Menschen aufzunehmen. Ganze Bundesländer erklären sich bereit, aufzunehmen. Thüringen ist bereit, mehr Menschen aufzunehmen als die europäische Lösung von Merkel und Macron. Was für ein Armutszeugnis. Sorgen Sie doch endlich dafür. Ich gucke in Richtung SPD. Ich habe gesagt, sorgen Sie dafür, dass diese menschenverachtende Blockade, Herr Seehofer, von Ihnen fällt. Dass die Kommunen und Länder, die helfen wollen, auch endlich helfen dürfen. Moria ist doch nur das Paradebeispiel für ihre organisierte, brutale Abschottungspolitik. Der kleinste gemeinsame Nenner der zerstrittenen Mitgliedstaaten. Und noch etwas. Wir haben in dieser Debatte von Brandstiftern gehört. Die Brandstifter sind allerdings nicht auf Lesbos zu suchen. Die Brandstifter, die sitzen leider hier im Haus. Dankeschön.
So ist es, liebe Band, seit Jahrzehnten zu der aktuellen Situation und ein Beitrag von Pro Asyl, von Karl Kopp. Vorher noch ein paar Takte Musik.
Thank you so much. Are you okay? Are you feeling good? Everybody like this. Come on. Stay. Take it. Take it.
Fatoumata Diawara, panafrikanische Sängerin mit panafrikanischen Texten und universalen Forderungen nach Frieden und Verständigung. Zum Thema Mali möchte ich an dieser Stelle darauf hinweisen, gibt es im Archiv der Freien Radios eine längere Analyse, Bericht, Stellungnahme von Mari Mauska von der Informationsstelle gegen Militarisierung, selbstverständlich mit der Hauptforderung, Bundeswehr und andere Besatzungsmächte, die auch wegen Rohstoffinteressen wie immer ihre neokolonialen Interventionen und Besetzungen aufrechterhalten wollen. Bundeswehr raus aus Mali. Aber nun der Beitrag von Pro Asyl zur aktuellen Lage der Lager auf den griechischen Inseln.
Die Bundesregierung, die hat bekannt gegeben, dass die Bundesrepublik ca. 1500 Flüchtende aus Griechenland aufnehmen wird. Wie blicken Sie auf diese Entscheidung?
Wir sind enttäuscht. Wir haben eine höhere Zahl von Relocation-Plätzen, Aufnahmeplätzen erwartet. Wir werden auch weiterhin Druck entfalten. Das kann nicht das Ende der Debatte sein, sondern nur ein nächster Schritt. Wir haben jetzt 1553 vor 150 Minderjährige aus Moria und ganz vor noch dem Beschluss knapp 1000 Familien mit kranken Kindern aufzunehmen. Das ist momentan der dreie Schritt in Deutschland. Das ist viel zu wenig angesichts der großen Bereitschaft der Städte und Kommunen, auch einiger Länder, mehr zu tun. Und es muss mehr getan werden.
Diese Menschen, die da aufgenommen werden sollen, die kommen aus Griechenland, die sollen aber Menschen sein, Familien sein, die ein abgeschlossenes Asylverfahren schon haben. Was bedeutet das dann konkret? Also es werden Menschen aus Moria aufgenommen durch dieses Programm?
Das wird man sehen. Das ist unklar. Es ist ein bisschen da auch eine Camouflage. Nur noch mal ganz kurz, wir haben heute immer noch die Situation, dass über 10.000 Schutzsuchende obdachlos auf den Straßen von Lesbos sind. 3.000, 4.000 Kinder darunter. Es ist eine Situation, wo unsere Kolleginnen vor Ort sagen, sowas haben wir noch nicht erlebt. So schlimm wie jetzt war es noch nie. Und die haben auch 2015 erlebt auf Lesbos. Das heißt, es ist hochdramatisch und es ist auch sehr zynisch. Ist menschenverachtend, dass man diese Leute auf Biegen und Brechen in ein neues Moria zwingen will, erneut unter erbärmlichen Bedingungen zu vegetieren, quasi unter Quarantänebedingungen. Das ist keine Option für diese Menschen. Das heißt, Moria evakuieren und man muss die ganzen Hotspots in der Ägäis evakuieren und wir hätten gesamt Paket uns gewünscht und wünschen es uns weiterhin, dass diese Menschen dann nach Europa verteilt werden, nach humanitären Kriterien. Das wäre das Gebot der Stunde, aber es ist nicht im Angebot, sondern es kommen andere, wahrscheinlich anerkannte Flüchtlinge, wie Sie sagen, den Menschen wünschen wir das auch, dass sie endlich ankommen, weil sie mit dem Flüchtlingspass in der Tasche obdachlos in den Straßen von Athen sind. Das ist keine Perspektive. Nebenbei, das hat auch die griechische, die neue oder nicht mehr ganz neue Regierung seit einem Jahr im Amt maßgeblich mitverursacht, dass Schutzsuchende mit Status obdachlos werden. Man hat sie in die Obdachlosigkeit geschickt per Gesetz und zum Teil auch brachial. So haben wir eine ganz seltsame Melange. Die Menschen, die jetzt im Dreck auf der Straße von Lesbos sitzen, bleiben schutzsuchend. Es gibt irgendein Angebot, das anerkannte Flüchtlinge, die woanders sind, überwiegend auf dem Festland, aufgenommen werden. Und das war auch der Wille der griechischen Regierung. Die in Lesbos sollen bestraft werden und die Anerkannten sollen eine Chance haben. Aber diesen Anerkannten hat die griechische Regierung vorher praktisch das Haus genommen oder keine Chance eröffnet, Menschen zu leben. Und die Geschichte doppelt zynisch und zeigt auch, dass die griechische Regierung einen sehr harten, zum Teil menschenverachtenden Kurs fährt. Das ist leider Stand heute die Situation.
Auf diese Entscheidung der griechischen Regierung würde ich gerne nochmal genauer blicken. Die griechische Regierung lässt verlautbaren, dass, wie das klang ja auch schon an in dem, was Sie gesagt haben, dass Geflüchtete die Insel Lesbos nicht verlassen dürfen. Dafür werden einige Begründungen genannt und eines wird sehr deutlich in den Aussagen der griechischen Regierungsvertreter. Hauptsächlich geht es darum, Nachahmungen zu verhindern, also dass es nicht wieder zu Ausschreitungen in Lagern kommt, dass es nicht zu Bränden in anderen Lagern kommt. Und angesichts von den katastrophalen Zuständen auf den griechischen Inseln wie Chios und Samos ist es ja auch nicht besonders verwunderlich, dass da so Befürchtungen da sind.
Schauen Sie sich die Befürchtungen an. Also diese Leute leben über einen langen Zeitraum, zum Teil Jahre, weit unter dem Menschenwürdestandard, unter erbärmlichsten Bedingungen in den EU-Hotspots. Da fließt sehr viel Geld rein. Man weiß nicht, wo es ankommt. Man weiß nur eins, dass es nur der Abschreckung und der Entmenschlichung in diesen Hotspots diente und dient. Und dann kommt die griechische Regierung und spielt sich als Musterknabe auf in Europa und sagt, Härte gegenüber den Menschen in Moria, die müssen jetzt alle bestraft werden, weil da ein Feuer war. Keiner soll von der Insel kommen. Die werden neu interniert. Und zeitgleich schweigt Europa zu schwersten Menschenrechtsverletzungen, die Griechenland macht, nicht nur bei der Aufnahme, sondern auch im Vorfeld der Aufnahme, nämlich an der Grenze mit zum Teil militärischer Gewalt an der Landgrenze und auf der Seegrenze mit brachialer Gewalt und lebensgefährdender Art und Weise werden Pushbacks, Zurückweisungen in türkische Gewässer vollzogen. Dazu schweigt Europa. Weil Griechenland hat den Eindruck, dass sie mit aller Härte Menschenrechte außer Kraft setzen können und dafür den Applaus von Europa erwarten können und auch die Finanzierung von Europa bekommen.
Der Eindruck drängt sich auf, wenn man das Nicht-Handeln der EU sieht, also auch, wie Sie gesagt haben, im Vorfeld und auch jetzt aktuell. Und da würde mich interessieren, die EU, oder es ist oft von einer europäischen Lösung jetzt die Rede, gleichzeitig bleibt die EU aber seltsam still angesichts der Katastrophe von der EU-Kommission, hört man recht wenig Vermittlungsversuche auch. Was für eine Reaktion der EU-Kommission sehen Sie denn? Da gerade.
Ich habe zwei Bilder im Kopf. Die EU-Präsidentin, die am 3. März 2020 mit dem Militärhubschrauber über den Evros, den Grenzfluss zur Türkei, geflogen ist und hat gesehen, wie tausende Schutzsuchende zurückgedrängt werden mit Blendgranaten und Tränengas. Am nächsten Tag kam es sogar zu Todesschüssen. Und kürzlich war ein weiterer, der Vizekommissar, der Stellvertreter, auf Lesbos, und der ist auch mit Militärhubschrauber über Moria geflogen. Aber man hat sich nicht klicken lassen bei den Menschen, weil man den Menschen gar nicht erklären könnte, wieso sie seit so langer Zeit unter diesen Bedingungen leben müssen. Und es gibt keine Erklärung außer Abschreckung oder Menschen wirklich völlig unwürdig und entmenschlicht darzustellen. Und das geschieht da. Und das geschieht im Namen der Europäischen Union. Das geschieht auch im Namen der Bundesregierung oder anderen Staaten in Zentraleuropa. Und man hat jetzt das Experiment nach dem Türkei-Deal 2016 im März begonnen und will weiterhin Freiluftgefängnisse in der Ägäis finanzieren. Teuer Geld. Kein Mensch weiß, wohin verschwindet das ganze Geld? Doch nicht in dem Schotter von dem neuen Lager, wo die Leute wirklich unter schwierigsten Bedingungen hausen sollen, wo nicht mal die Toiletten funktionieren, wo nichts funktioniert am achten Tag der Katastrophe. Und Sie können sich vorstellen, wenn das EU-Bürgerinnen und Bürger wären innerhalb von 24 Stunden schon humanitäre Maßnahmen eingeleitet worden und man hätte auch eine Evakuierung hinbekommen. Aber bei Flüchtlingen geschieht das nicht, sondern es geschieht gerade wieder das weiter so. Anstatt zu evakuieren und auf Europa zu verteilen, geschieht das Festhalten an Haftlager, Elendslager, zur Schaustellung von Schutzsuchenden in erbärmlichster Art und Weise mit ganz viel Geld.
In den Beschreibungen, oder um das mal so ein bisschen zusammenzuführen, es gibt diese die Praxis durch erbärmliche humanitäre Bedingungen so eine Abschreckung zu herzustellen oder so einen Abschreckungseffekt herzustellen. Es gibt ein martialisches, militärisches Auftreten von VertreterInnen der Europäischen Union und es gibt eine Untätigkeit der EU-Staaten angesichts der Katastrophe, die sich ja schon länger abgezeichnet hat. Und wenn man da so einen Blick in die Zukunft wagt, also was für eine Tendenz zeichnet sich da ab oder was für eine Entwicklung zeichnet sich da ab in der europäischen Flüchtlingspolitik?
Na gut, wir schauen da wie so oft in den Abgrund. Ja, das ist grauenhaft. Also wir reden ja demnächst von einer Reform des europäischen Asylrechts. Und nun kann man ja feststellen, momentan sind die EU-Staaten, aber auch die EU bereit, Völkerrecht praktisch zu versenken, das Recht vor Zurückweisung an der Grenze geschützt zu sein, das Recht auf Leben, das Recht auf Menschenwürde, das Recht auf Zugang zu einem fairen Asylverfahren, zu menschenwürdiger Unterbringung, all diese zentralen Rechte und auch völkerrechtlichen Errungenschaften, auf die wir so stolz sind, werden jeden Tag verletzt oder einfach abgeschafft. In der Praxis, de facto abgeschafft. Nicht auf dem Papier, nicht als Gesetz, nicht als Kommunist. Das ist sicher ein dramatischer Vorgang, dass die Hüterin der Verträge, die Europäische Kommission, da keinen aktiven Beitrag leistet mit Sanktionierung, mit Vertragsverletzungsverfahren oder mal ein offenes Wort zumindest. Das drückt aus, wie tief Europa gesunken ist. Die Menschenrechtsverletzungen geschehen durch Nationalstaaten, aber dass es im Konzert, im europäischen Konzert geduldet wird oder wohlwollend geduldet wird, das ist eine neue Dimension, das ist eine dramatische Dimension. Und die Europäische Kommission hat maßgeblich mit der Regierung Merkel, mit den Holländern, und so weiter, auch diesen Türkei-Deal eingefädelt. Und der Türkei-Deal mit Erdogan vom März 2016 ist sozusagen die Mutter aller Probleme. Ja? Damit fing es an, dass man die Inseln zu Freiluftgefängnissen gemacht hat. Man hat über viele Jahre auch damit die Inseln destabilisiert. Ja, also es ist ganz klar, dass die Bevölkerung auch mittlerweile, auch die Wohlwollenden, erschöpft sind. Und die anderen, die Flüchtlinge eh nicht wollten, zunehmend rabiater und lauter werden. Das heißt, diese Politik schürt auch Rassismus, rassistische Gewalt, Schutzlosigkeit im doppelten Sinne auch für Flüchtlinge, weil eben diese Horten zum Teil auch frei schalten und walten konnten in bestimmten Zeiten. Im Februar vor vor Corona und im Lockdown, Februar, März. Und auch jetzt ist wieder die Gefahr groß, dass nicht nur die Polizei gewalttätig vorgeht gegen Schutzsuchende, sondern auch Bürger werden. Und das ist auch im Namen der Europäischen Union auch nicht rechtfertigt rassistische Gewalt. Aber wenn man sehenden Auges so ein Konzept über viele Jahre verfolgt wie den Türkei-Deal und damit auch das Festhalten von Schutzsuchenden lange Zeit auf der Insel, dann hat man einen Anteil an dieser Zustimmung. Auch das geschieht im Namen Europas.
Dann, da würde mich jetzt abschließend interessieren, es gibt so eine EU-Machtpolitik nach außen hin, wie sich zum Beispiel in diesem EU-Türkei-Deal da manifestiert. Es gibt dieses Gerangel innerhalb der EU oder der Unwille, da sich europäisch zu einigen, eine katastrophale humanitäre Lage auf den Inseln und die auch so eine Untätigkeit aus mit so einer Befürchtung, die quasi diese Krise fortzusetzen. Was für eine Lösung fordern Sie angesichts dieser Situation?
Ist ganz klar, dass wir dieses ganze Lager- und Haftsystem an den Grenzen ablehnen. Genauso die Vorstellung, dass man da faire Asylverfahren machen kann. Wenn wir in den positiven Teil gehen, da müssen wir mal reden, was läuft denn momentan? Wer verteidigt denn diese Rechte des Schutzsuchenden? Das sind wirklich die Zivilgesellschaft. In Deutschland sieht sehr stark auf die Bewegung, diese Hotspots zu evakuieren, Schutzsuchende aufzunehmen. Das hat ja auch den Druck entfacht, dass auch Konservative sich bewegt haben. Wir haben starke Städte, Regionen in Deutschland, aber auch in anderen Teilen Europas, die sagen, wir sind bereit, mehr zu tun, wir sind bereit, die Menschenrechte hochzuhalten, die Solidarität, wir sind bereit, mehr Schutzsuchende aufzunehmen. Und das ist im Kern die neue Koalition, die auf ein gemeinsames europäisches Schutzsystem kämpft und für mehr Solidarität. Das ist die Koalition, die Grundwerte, die Europa so hoch hält, nämlich Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, Menschenwürde, dass diese Menschenrechte, dass diese Werte von dieser neuen Koalition verteidigt werden. Und das, darum geht es jetzt, den Druck weiter zu erhöhen in Deutschland, in den Regionen, aber auch in anderen europäischen Ländern. Es kann nicht sein, dass andere schweigen oder null Schutzsuchende aufnehmen, dass dieser Druck weitergeht. Das ist die einzige Option. Da schulden wir den Schutzsuchenden in Moria und anderswo. Und das sind auch, schulden wir auch uns, wenn wir in einem anderen Europa leben wollen. Nämlich in Europa, das wirklich offen den Menschenrechten wirklich ist.
So, weiter zum Thema Durchsetzung von Menschenrechten und Durchsetzung der Menschenrechtserklärung als konsequent aus dem Faschismus. Es ist meiner Ansicht nach auch unbedingt dazu gehört, sozialen Grundrechte durchzusetzen. Eine Gesellschaft ohne Ausbeutung, ohne Krieg, mit grundlegenden demokratischen Rechten. Deswegen nochmal die Rede der Sendung Latino.
El derecho de los enfermos a la asistencia médica y hospitalaria. El derecho de los jóvenes al trabajo. El derecho de los estudiantes a la enseñanza libre, experimental y científica. El derecho de los
das Recht der Bauern auf das Land. Das Recht der Arbeiter auf die Früchte ihrer Arbeit. Das Recht der Kinder auf Erziehung und Bildung. Das Recht der Kranken auf medizinische Hilfe und Behandlung. Das Recht der Jugendlichen auf Arbeit. Das Recht der Studierenden auf freie Forschung und Lehre. Das Recht der Schwarzen und Indios auf die volle Menschenwürde. Das Recht der Frau auf rechtliche, gesellschaftliche und politische Gleichstellung. Das Recht der Menschen auf Sicherheit im Alter. das Recht der Intellektuellen, der Künstler und der Wissenschaftler, mit ihren Werken für eine bessere Welt zu kämpfen. Erklärung Fidel Castros vor den Völkern Amerikas und dem Volke von Kuba anlässlich seiner Ernennung zum Ministerpräsidenten am 16.02.1959.
So, wir sind jetzt wieder mit den angekündigten Beiträgen und mit der Sendezeit ein bisschen unter Druck. Zusammenpassend mit der kommenden, noch teilweise Senden der Gedenkfeier Lessleitner. Hier ein aktueller Bericht, wie die derzeitige Diskussion darüber läuft. Von HAU, vom Bündnis gegen Abschiebung, der gerade von einer Veranstaltung des OAT im Rahmen der Herbstkampagne kommt und was er dazu sagen möchte.
Ja, guten Tag, ich bin der Haru. Ja, ich komme gerade von einer Veranstaltung vom OAT, das Abkürzung für offenes Antifa-Treffen, da mache ich auch mit. Und da hatten wir heute als Thema Bildungsbranche Faschismustheorie. Es gab verschiedene Vorträge. Nein, anfing es damit, dass jeder gesagt hat, was er am Faschismus besonders wichtig findet. Unter anderem, dass es auch eine Ideologie ist, eine Bewegung. Dann, dass man unterscheiden muss, Bewegung, Faschismus an der Macht, faschistischer Staat, hervorstechend auch Sozialdarwinismus, der dann in diesen furchtbaren Verbrechen an jüdischen Menschen, an Menschen aus anderen Ländern, auch an Völkermord eben auch bei der Besetzung im Krieg etwa gegen Sowjetunion, aber auch Verfolgung von Roma und Sinti, von Homosexuellen, von Menschen mit Krankheiten und so weiter. Wir haben dann Vorträge gehört, also unter anderem über die Geschichte des Faschismus, wie er sich entwickelt hat und wie er dann an der Macht, was er dann verbrochen hat, auch über den Faschismus in Italien. Und dann haben wir, also nach diesen Beiträgen, Inputs kann man sagen, haben wir dann anhand von Texten die Auslagen, die wir dann studiert haben, kurz, haben wir dann eine Diskussion gemacht. Und da kann ich also einige Sachen kurz sagen. Moment, ich habe das hier vor mir liegen. Unter anderem hatten wir einen Text von Max Horkheimer, ein Vertreter der sogenannten Frankfurter Schule, der ganz klar auch sich geäußert hat über den Ursprung des Faschismus und den berühmten Satz geprägt hat, den vielleicht einige von euch auch kennen. Jetzt zitiere ich: Wer aber vom Kapitalismus nicht reden will, sollte auch vom Faschismus schweigen. Wir haben dann den Text über Max Horkheimer, seine Theorie, seinen Versuch der Faschismusanalyse gelesen. Ein Zitat in diesem Text war: Die Ursachen für den Faschismus sieht Horkheimer in den Grundlagen der kapitalistischen Gesellschaft, nämlich in der auf Gewalt und Manipulation beruhenden Klassenherrschaft sowie in den Konkurrenzverhältnissen, die im Innern der Gesellschaft und auf internationaler Ebene bestehen. Dass es ein Staatskapitalismus war, auch in dem die Marktwirtschaft zum Teil ausgesetzt war. Gut, kann man vielleicht verschieden diskutieren, aber wichtig ist auch, dass an die Stelle des Tausches mit der Arbeit tritt das Diktat über sie. Viele wissen vielleicht, dass es auch eine Zerschlagung der Gewerkschaft gab, die wichtigen Leute dann wirklich ins KZ kamen, zum Teil umgebracht wurden und dann wurde die sogenannte Deutsche Arbeitsfront gebildet. Der Versuch, die Klassenherrschaft, also einseitig nur noch durch Kapital und faschistische Herrschaft, also weiterzuführen. Wichtig ist, ich fasse zusammen, so eine wichtige Sache war noch Kalter Krieg im Klassenzimmer, ein Artikel von Kurt Petzold, den wir da gelesen haben und diskutiert haben, Untertitel: Der Beginn des Zweiten Weltkrieges in Schulgeschichtsbüchern der Bundesrepublik. Und das war insoweit interessant, weil in diesem Text deutlich wurde, dass nach dem Krieg man nicht daran dachte, auch erst richtig in Schulbüchern, den Faschismus, seine Entstehung und seine Herkunft und die Gefahr, dass er wieder entsteht, aufzubereiten, sondern dass man hauptsächlich eben versucht, das ist jetzt wieder auch sehr aktuell, heute Russland, früher der Sowjetunion, eine Schuld am Entstehen des Faschismus durch den sogenannten Hitler-Stalin-Pakt zuzuschanzen und eben davon abzulenken, warum es zum Faschismus kam, nämlich weil eben, wie Brecht auch sagt, in dem Wort der Schoß ist fruchtbar noch, aus dem es kroch. Die Gewalt, die strukturelle Gewalt eben in der Ausbeutung und der Herrschaft von Menschen über Menschen im Kapitalismus angelegt ist und deshalb in Krisenzeiten, das ist jetzt mal flott gesagt, formelhaft schon fast, aber es trifft meines Erachtens den Kern, dass dann immer damit zu rechnen ist, dass dann praktisch der Ausnahmezustand Normalität wird. Und wir sehen heute wieder diese Gefahr, es gibt die AfD, es gibt die Reichsbürger und die Corona-Leugner, also nicht alle Corona-Leugner sind Faschisten, aber die das organisieren, diese Proteste, und dass da also eine Tendenz ist zu autoritären und faschistischen Entwicklungen und wir da aufpassen müssen. Wir sehen das auch an der Asylpolitik, da ist ja sehr vorher schon sehr viel gesagt worden zu. Moria ist also für mich in Menetekel eine furchtbare Sache, dass dort Menschen quasi in einem Freiluftgefängnis untergebracht werden, mit Polizei zum Teil, anstatt sie, es handelt sich um 13.000, anstatt sie also zu verteilen, aufzunehmen. Deutschland ist mit ein Hauptverursacher von Flucht durch Krieg, Intervention und wirtschaftliche Ausbeutung. So viel dazu. Ich lade euch, ich habe gehört, also, dass ihr schon über diese Herbstkampagne Erinnern heißt Kämpfen informiert seid. Achso, noch nicht alles. Das nächste Event, sagen wir mal, in dieser Reihe ist die antifaschistische Fahrradtour am 26.09., die um 11 Uhr im Neumarkt in der Neckarstadt startet. Dann am 1.10., ja, da mache ich einen kleinen Vortrag, zu dem ihr herzlich eingeladen seid, struktureller und institutioneller Rassismus. Es geht einmal um Rassismus überhaupt, woher das kommt, die Geschichte, kurz und abriss. Dann der Rassismus in Deutschland, der die Zäsur ist, also wie ein Flächenbrand ausgebreitet hat, praktisch die sogenannte Wende, seit der sogenannten Wende, als DDR praktisch angeschlossen aufgelöst wurde und es wieder so eine Art Großdeutschland entstand und da die rechten Geschichten, die rechten Terrorsachen wirklich sichtbar wurden für jeden. Man denkt an Rostock-Lichtenhagen 92. Man denke aber auch später an diese Morde durch die NSU und die staatliche Unterstützung, die Vertuschung, die bis heute noch läuft. Auch die Mord in staatlicher Obhut, in Anführungszeichen, ist schon fast ein Zynismus. Oder es ist ein Zynismus in Dessau, Mord durch Polizisten an Uri Jalloh, was jetzt die Herrschen abschließen wollen, obwohl es ganz klar ist, er hat sich nicht angezündet selbst, das konnte er gar nicht, es war ihm nicht möglich, er war gefesselt an Händen und Füßen. Auch die neuesten Geschichten in Hanau beispielsweise und wie immer wieder, wie man sieht, dass und Halle, wie der Rassismus auch von diesen Faschisten, für die ja der Rassismus also ein Kernelement ist, immer wieder damit gestrickt wird, auch von staatlichen Kreisen, von Verfassungsschützern, sogenannten Verfassungsschützern, muss man sagen, und dann das vertuscht wird, klein geredet wird. Wir sehen da eine Gefahr und das ist für uns, das soll in diesem Vortrag auch klar werden, Rassismus ist eben nicht nur, in Anführungszeichen, mit nur was die Menschen, die von Rassismus betroffen sind, betrifft, also sogenannte Ausländer, also ich sage Migranten und Geflüchtete, sondern auch die alle anderen auch, die das mittragen oder miterdulden. Faschismus ist eine Geschichte, Das betrifft jeden, das können wir nicht zulassen. Das weckt Erinnerungen an finstere Zeiten. Und es ist wichtig, sich damit zu beschäftigen und sich da auch zu verhalten. Also zum Beispiel, wenn rassistische Kontrollen stattfinden, welche Profilung, wie hier auch in Mannheim, vom Bahnhof oder sonst wo. Und es trifft in der Regel, wird dann nach der Hautfarbe und nach sonstigen Merkmalen der Art oder nach Sprache dann einfach kontrolliert. Und die Menschen werden dadurch stigmatisiert, es werden die Vorurteile, die man schon hat, bestätigt. Und es entsteht dadurch eine Stimmung, die die Gesellschaft spaltet. Und statt sich mit den Menschen, die hier sehr schwer haben und die vieles hinter sich haben, sonst wären sie nicht hierher gekommen, statt sich mit denen zu verständigen, sie zu unterstützen und praktisch für eine solidarische Gesellschaft einzutreten. Und das ist unser Ziel. Das ist, denke ich, auch das Ziel unserer Sendung Grenzenlos. Das war es erstmal von meiner Seite.
Ich möchte jetzt gleich noch die Gelegenheit nutzen, noch einige weitere Veranstaltungen anzusagen. Im Zusammenhang Aufarbeitung des deutschen Faschismus gibt es vom Arbeitskreis Justiz Mannheim im Archivum zwei Veranstaltungen, und zwar am Montag, 28.09. Thema auch mit Zeitzeugen und Forschungen darüber, Zwangssterilisierung, der tiefe Einschnitt, und am 30. September, am Mittwoch, das Thema in Anführungszeichen asoziale Berufsverbrecher, die mit in den KZs mit den schwarzen Winkeln gekennzeichnet waren. Veranstaltung am 30. September gegen 18 Uhr, auch im Archivum. Weil am 9. Oktober der 53. Jahrestag ist der Ermordung von Che Guevara. Jetzt noch ein paar Takte Musik. Der Tag seiner Ermordung durch den Imperialismus war am 9. Oktober 1953. 1967, Entschuldigung.
Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara.
So, jetzt möchte ich noch gestehen, dass ich meine zur Verfügung stehende Zeit wieder ein bisschen übersetzt habe. Die Audioaufnahme der Gedenkfeier, Lechleiter Gedenken, könnt ihr vollständig im Archiv der Freien Radios nachhören. Und die Antworten zum Thema Atomwaffen, Atomwaffenkriegsgefahr, Ratifizierung des UN-Vertrags nach vollständigem Verbot, Lagerung, Produktion und, könnt ihr auch im Archiv der Freien Radios nachhören. Nun, weil am 25. September der globale Aktionstag der globalen Bewegung gegen die Klimakatastrophen stattfindet, sowohl regional, bundesweit, europaweit und auch global, möchte ich hier nochmal einen Beitrag dazu bringen, und zwar auf der Seite des Bündnis gegen Abschiebung Mannheim unter Ostafrika, der Fridays for Future Bewegung aus mehreren ost- und westafrikanischen Ländern. Wie gesagt, 25. September, globaler Aktionstag, Friday for Future, und auf der Webseite vom BGA ist auch ein Link zu einer Weltkarte, wo man sehen kann, an welchen Orten und auf welchen Kontinenten, hauptsächlich auch in Bangladesch und in Indien, Aktionen stattfinden werden. Die Hauptleidtragenden sind ja die Länder des Trikons und die Hauptverursacher sind die Kapitalisten des sogenannten Westens oder Nordens.
Vanessa Nakate has staged individual strikes in Kampala, Uganda's capital, to protest climate inaction. She displays placards with well-crafted messages.
When I realized that there are communities that are facing the impacts of climate change right now, I decided to start my climate activism. For example, we have people in the Mount Elgon area who suffer landslides and flooding that destroy people's lives and homes and families.
She's following the lead of Swedish teenager Greta Thunberg, who encouraged millions of young people around the world to take action every Friday.
We are seeing all kinds of disasters of climate change right now. So if you are seeing these that are destroying people's lives and killing people as well, what should we expect for the future? It's just going to get worse.
Uganda is facing major climate change threats, with more than 80% of rural households using firewood. This puts forests at risk of overlogging and eventually can lead to landslides. The country also experiences more drought in some areas and flooding in others. Ruth Chwanuka is an environmentalist in Uganda. She warns some agricultural practices are depleting the environment.
We are clearing the natural settings like wetlands and forests. The forests are meant, the trees everywhere are meant to be carbon sinks. But once you clear, then the carbon is in the air and is spreading everywhere. And that is very, very dangerous.
A few kilometers out of Kampala, school children are striking every Friday as part of a global campaign for climate action.
We've been able to plant 10,000 trees. We've reached 52 schools. We are hoping to reach more and more people so that we can grow the movement, and we are hoping to plant 1 billion trees by end of 2025.
Greta Thunberg's Friday for Future movement is reaching all parts of the globe, including Uganda.
As Vanessa Nakate and other young people aspire to create an impact on Uganda's global warming situation, there is a need for governments worldwide to actively fight against climate change. Solomon Serwanja.
Thank you. I am Hilda, and I am the founder of Fridays for Future in Uganda. I am missing my classes right now, same way I have missed them for the last 6 weeks to create climate awareness. It's not a surprise because I once missed 3 months of school due to the effects of climate change we experienced in my family and community. And my father wasn't able to raise my tuition fees. I am a victim of this whole climate crisis, and I am not ashamed to say so. After the massive effects of climate change in my home village, the heavy rains, the strong winds that washed away our crops, leaving the land bare, the constant dry spells that left the streams dry, my parents had to sell off our land and livestock to sustain our lives. And when the money was over, it was a question of survival and death. I am lucky that I'm still surviving, and I will. I am lucky that I am still surviving, and I will not take this chance for granted, because people are dying every day. I made a decision to protect the only place I call Earth, and by this I join fellow young activists all over the globe to protect our future. Through endless fights, sacrifices, we hustle our way because this is our future. I will tell you that we are a generation of scared people, but very ambitious, very united, very persistent, and very good at action. I sacrifice all my pocket money into a lecture cleanup activity I do to beat plastic pollution, and I need you to join me in this fight. You two can make a decision now. If you are willing to join the youth in this fight, I want you to promise to us by standing up right now. Thank you. And for those that didn't stand up, I will tell you, your beds might be comfortable right now, but not for long. You will soon feel the same heat we feel every day. Be rest assured that youth from the other side of the world fighting for a safe future for you and for us all and are not about to give up yet. Let's move away from this summit with action. I thank you all.
So, auch wenn ich wieder mal nicht alles senden konnte, was ich angekündigt habe, mir vorgenommen habe, es war die Sendung ganz anders vom September, 20. September 20, wenn ihr die Sendung an einem anderen Tag hört, dann ist es eine Wiederholungssendung. Und ciao, bis zum nächsten Mal.
Und totes Schwein liegt über Karen 2. Nicht verzagt, auch nicht in diesem kalten Tag.